Die rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die rasende Hängematte, mit einer ganz besonderen Folge heute, weil er ist heute hier. Ich habe es geschafft, seine Bettelei abzuwimmeln. Seit Monaten liegt er mir in den Ohren, seit Jahren schon beinahe. Er will endlich mal mit mir über TKKG sprechen und er hat mich richtig zermürbt, deswegen habe ich dem Ganzen nachgegeben. Ich begrüße heute an meiner Seite Benjamin Kasper. Hallo.
Hallo Thomas Freitag. Ich bin hier in diesem Erfolgspodcast. Das ist für mich eine riesengroße Freude. War es.
Das war eine Freude.
Es war eine riesengroße Freude. Bis ich gesehen habe, ich dachte, ich bin dieser Star jetzt hier in dieser Folge, wirklich, ja. Ich habe mich so gefreut, das ist die Benjamin Kasper Show.
Gut, vielleicht ist es für dich so ein bisschen tröstend, wenn ich dir sage, wir haben ja heute einen noch besonderen Gast, also noch besonderer dazu. Ich meine, du bist ja schon durchtrainiert. Nee,
genau, das meine ich ja.
Groß und Testosteron geleden, aber
ja, aber
leider bist du nur an zweiter Stelle.
Ja, weil der hier ist, ist noch größer, der noch hübscher und hat noch tollere Augen.
Charmanter vor allem, ja, und alles. Und aber warum du hier bist, weil letztes Jahr haben wir seinen langjährigen Hörspielpartner Sascha Dreger bei uns in der Zentrale gehabt, als wir über ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel gesprochen haben.
Ich kann mich erinnern.
Genau, und da warst du auch dabei. Deswegen war es sinnvoll für mich, dich heute mit einzubinden. Und deswegen bist du heute hier. Aber jetzt, ihr habt es ja schon im Titel gelesen, wer ist heute da? Der großartige, der tolle, der sympathische Manu Lubowski. Woo!
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Jetzt wollte ich euch schon vorschlagen, nehmt euch doch ein Zimmer. Aber jetzt bin ich auch dabei. Deswegen, es freut mich wahnsinnig. Eine wunderschöne Einführung. Ich habe extra Einführung gesagt. Und ja, schön bei euch sein zu dürfen.
Die Freude ist ganz auf unserer Seite, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Also das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, muss man sagen. Also um es gleich vorweg zu sagen, du kriegst heute kein Geld. Ja, du bist einfach hier, weil wir dir hoffentlich so sympathisch sind.
Oh, warte mal, ist es jetzt schon? Ist es schon nach zwei? Ja, jetzt wird's knapp leider. Aber egal.
Aber wir haben ja schon mal zusammen gepodcastet, du und ich.
Wollte ich nämlich gerade sagen, das war so angenehm, das Gespräch auch, und das war so so differenziert wissend. Das fand ich selber ganz angenehm, weil ich bin ja schon bei dem einen oder anderen Podcast gewesen, und dann habe ich immer das Gefühl, dass die Leute sich nicht wirklich vorbereiten, sondern einfach denken, naja, der wird schon genug erzählen, da muss ich jetzt nicht irgendwie in der Tiefe irgendwie vorbereitet sein. Und das mag ich halt nicht so, weil das ist ja auch meine Zeit. Und ich habe das als sehr angenehm empfunden und als sehr schön. Das war auch eine sehr schöne Folge. Insofern war ich natürlich hellauf begeistert und sofort wieder dabei.
Okay, wieso bin ich hier, Thomas?
Weil du damals erst nicht dabei warst. Aber man muss ja dazu sagen, damals war ja noch weibliche Verstärkung dabei. Ne? Ja. Deswegen mal sehen, ob er das am Ende auch noch behauptet. Ja. Aber wir geben uns Mühe und manchmal stellen wir vielleicht auch Fragen, die du noch nicht gehört hast. Ja. Sowas wie zum Beispiel, wie bist du zum Synchron gekommen? Hast du bestimmt schon ein paar Mal gehört, ne?
Was? Wow, ihr seid schon ganz schön, ihr geht da voll auf die 12 gleich, oh mein Gott.
Genau, wir machen uns gleich beliebt bei dir. Ja. Nee, wir wollen noch mal, können wir ja gleich sagen, wenn es eine Frage geben sollte, wo du sagst, so Kinder, die beantworte ich nicht, dann wird das auch nicht ausgestrahlt, dann schneiden wir das, ne? Aber man ist ja dann doch schon neugierig, man ist ja auch Fan, ne? Und ich kann das Kompliment aber auch nur zurückgeben, das Gespräch damals, da war ja auch Tobias dabei. Das war wirklich angenehm, weil wir uns dann auch mal so ein bisschen auch in die Tiefe gegangen sind, gerade so was auch den Job des Synchronsprechers anging, ne? Weil auch da es ist eine Branche, ne? Und ich habe dich eigentlich immer als einen Menschen erlebt, der auch sehr direkt ist und auch einfach mal Dinge anspricht, die der eine oder andere als unangenehm vielleicht empfinden würde, wo man auch sagt, so, das fragt man nicht und so alles, ne? Zum Beispiel die Sache mit dem alten Karl, ne? Mit dem Niki Nowotny, ne? Und da hast du ja eigentlich immer klipp und klar gesagt, so und so sieht's aus. Also das letzte Gespräch, was ich zum Beispiel gehört habe, war das, was du mit dem Charles Rettinghaus geführt hast, ne?
Ja.
Also ich finde, da hört man schon deine Meinung raus und dabei könnte man es auch einfach belassen.
Ja, das ist der Vorteil, also einmal der Vorteil des Alters und der Vorteil, also ich lüge nie, aber allein nur deswegen, weil ich niemals bei einer Lüge erwischt werden möchte. Ich bin immer ganz offen und entweder kommt man damit klar oder nicht. Ich beleidige ja niemanden, sondern ich habe eine Meinung und ich informiere mich vorher und dann stehe ich natürlich auch dazu. Und man hat ja zu jedem Thema eine Meinung, was jetzt auch die Sache mit Karl angeht. Lustigerweise habe ich ihn bei Hörspielaufnahmen getroffen, erst vor einem Monat. Und das war eine kleine Überraschung für mich, weil ich nicht wusste, dass er da ist. Dann habe ich ihn zum ersten Mal wirklich seit Jahren gesehen. Das war ganz komisch für mich, muss ich sagen. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, weil er gesagt hat, ja, Manu, mir geht's dir so? Du, mir geht's ganz gut, aber ich muss sagen, ich war echt ein bisschen sauer auf dich. So, und dann haben wir ein bisschen gesprochen. Dann hat halt jeder so seine Meinung dazu oder seine Ansicht. Ja, also wie gesagt, ich bin immer offen mit allem und spreche alles an. Und jeder kann mich auch ansprechen. Und also ungehörig, ich weiß nicht, was wäre, also wenn ich jetzt jemanden verlieren würde und jemand würde dann sagen, ja, aber du hast ihn sowieso nicht gemocht, das wäre ungehörig vielleicht. Aber alles andere sind ja Fakten.
Mhm. Wenn du das gerade sagst, wie seid ihr da auseinandergegangen? Also ihr habt dann wirklich nochmal ein bisschen so die Karten auf den Tisch gelegt und war da noch alles gut oder sagst du irgendwie, ja?
Naja, er hat mir nichts angetan. Er hat mir nichts angetan und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt auch die Kombination, die wir jetzt haben, die hatten wir vorher nicht so. Also jetzt rein, was die Zusammenarbeit angeht und es wäre jetzt irgendwie ungerecht zu sagen, naja, wir haben uns verbessert, das kann man so nicht sagen, aber ich habe das gesehen bei der Tour und wie die Tour funktioniert und wie jetzt die Zusammenarbeit jetzt vor der zweiten Tour funktioniert. Es ist so, dass wir halt einfach nur zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen und es gibt da nicht irgendwie ein Rumgezicke oder ja, nee, so eine Eitelkeiten oder sowas, sondern wir arbeiten zu viert zusammen für das Projekt. Und das hat uns nochmal sehr, sehr zusammengeschweißt, eben mit Tobias, mit Rea, Sascha und ich sowieso. Insofern, ich fand halt es sehr unglücklich, aus meiner Sicht, wie er sich damals verhalten hatte, also auch Produkte aus dem Handel zu nehmen per einstweiliger Verfügung. Da hast du als Gegenüber keinen Verhandlungsspielraum mehr als Sony. Also ich habe das alles nachvollziehen können und ich kenne ja meine Verträge und ich kann nicht sagen, dass ich besonders über den Tisch gezogen wurde. Insofern ja, aber das ist auch zu leidig, weil da müsste man dann Protokolle untersuchen und nachschauen und wer hat was gesagt. Ich habe gesagt, du lass uns ein Trinken gehen. Ich hoffe, dir geht's gut, weil wir, wie gesagt, keinen Kontakt mehr hatten und damit ist es dann auch für mich gegessen. Mir persönlich hat er nichts angetan.
Okay, ich verstehe.
Was ich menschlich spannend finde, du hast ja eben gesagt, dass du nie lügst, aber so kleine Notlügen kommen dann schon mal oder so, weiß ich nicht.
Ja, du bist wunderschön und euer Podcast ist toll.
Zum Beispiel. Also Thomas, weißt du, ja, das.
Ja, genau. Ich glaube, ich kann da langsam auch so differenzieren. Okay, ne? So. Ja, aber man soll einfach alles mitnehmen, weißt du doch. Genau. Ne? Ja. Nee, pass auf, ich hätte noch eine Frage, die mir als Fan so ein bisschen auf den Lippen brennt. Das könnte jetzt eine Frage sein, die vielleicht ihr nicht hört, liebe Zuhörer. Denn ich weiß nicht, kennst du Linus Volkmann?
Ja, der sagt mir irgendwas.
Der hat auch einen Podcast, also das ist ein Journalist und alles, ne? Und der hat auch einen Podcast, der heißt Ausnahme der Rose, wo die halt auch verschiedene Hörspiele auseinandernehmen, aber halt auch immer sehr, sehr kritisch sind, was die Political Correctness angeht und alles.
Ach Gott.
Er hatte mal im Jahr 2006 oder so ein Interview mit Veronika Neugebauer, ne? Also die ehemalige Gabi, Gott habe sie selig. Ja, da waren dann halt so Behauptungen, und das betrifft ja jetzt auch dich, ne? Denn du weißt ja, deine Schwester Scarlett, die hat ja auch mal die Gabi gesprochen zwischen den Folgen 44 und 52.
Ja.
Und da gibt's so zwei Wahrheiten, die ich im Netz gefunden habe. Einmal dieses, Veronika stand einfach nicht zur Verfügung, die war irgendwie auf Weltreise oder sie war halt einfach nicht da. Und in diesem Interview mit dem Linus Volkmann wird's halt so dargestellt, dass munter weiter die TKKG-Hörspiele produziert wurden. Und sie wusste das gar nicht. Sie hat das dann irgendwie durch Zufall rausbekommen und hat dann nochmal nachgefragt und dann hieß es plötzlich irgendwie, ach so, ja, und dann wurde wieder alles zurückgestellt. Was halt so klingt, wie als hätte man Veronika so nicht mehr dabei haben wollen, weißt du?
Naja, also es war so, dass sie auf der Schauspielschule in New York war. Und es ist logistisch natürlich so eine Sache, jemanden aus New York einfliegen zu lassen. Immer und damals gab es ja nicht die technischen Möglichkeiten, sie in New York aufzunehmen. Das war halt auch eine finanzielle Sache dann irgendwann. Und es war auch eine logistische Sache, also wie sie dann halt auch Zeit hat. Und es ist sowieso schwierig. Früher sind wir immer zu viert aufgenommen worden, also seltenst mit, also vielleicht mal mit dem Kommissar noch oder mit ein, zwei anderen Nebenrollen. Aber wir waren zu viert. Und das war auch schon schwierig genug, uns zusammenzukriegen eigentlich, weil jeder irgendwie auch nebenher viele Termine hat. Also TKKG ist das Prominenteste, was wir machen, aber mit der wenigsten Zeit, die in Anspruch genommen wird letztendlich. Weil, also wir hatten uns bisher, wenn wir 4 Folgen aufnehmen, sehen wir uns 4-mal im Jahr. Jetzt ist ein bisschen mehr daraus geworden, auch mit Specials und so weiter und so fort. So, das musst du erstmal hinkriegen. Und das ist eine Kostenfrage. Also es ist ganz, also es war noch nie, und ich bin ja von Anfang an dabei, dass jemand übergangen wird. Das geht auch gar nicht. Es war ganz klar eine Ansage dann, ja, Veronika, wir kriegen das jetzt nicht mehr hin. Das ist auch eine, weil jedes Mal dann auch für einen Flug so und so viel 1.000 Euro zu zahlen, ist so eine Sache. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir es halt jetzt umbesetzen. Und dann gab es halt so einen Aufschrei von den Fans. Und dann war sie, glaube ich, auch schon mit der Schauspielschule wieder fertig. Und dann kam sie wieder. Also das ist letztendlich die Geschichte.
Ja. Und ich lese dir nur mal vor, wie das hier steht im Netz, ne, auf kaputtmac.com. Also hier steht, ist auch ein bisschen reißerisch geschrieben. Irgendwann war Veronika mit den Eltern in der Phono-Abteilung des Kaufhauses und sie entdeckte neue TKKG-Folgen. Die Gabi wird darauf gesprochen von Klößchens, also Manu Lubowskis Schwester Scarlett. Man hatte die kleine Veronika ausgebotet.
Ach Quatsch.
Und ihr nicht mal Bescheid gesagt.
Bullshit.
Das meine ich halt mit diese zwei Wahrheiten, ne? Und
Ich will nur eins sagen, Frau Dr. Körting-Beuermann, oder jetzt ist sie ja neu verheiratet auch, ist Anwältin. Da kann man mal davon ausgehen, dass wenn jemand korrekt ist, ist es die Anwältin, die neben mir Anwältin ist. Also nee. Das würde auch, also rechtlich muss man ja dazu sagen, hat keiner, glaube ich, richtig Anspruch drauf auf die Rolle. Also wenn die Bock haben, der Auftraggeber schafft halt an, könnte mich umbesetzen, aus was für Gründen auch immer, theoretisch. Aber es war ja auch menschlich, also das ist einfach Quatsch. Sie war teuer, wollte sich immer schön einfliegen lassen. Und sie wusste Bescheid. Es war ganz klar. Da ist jetzt nicht irgendwie, ja, da besetzen wir es einfach mal so. Es muss auch jedem damals klar gewesen sein, dass das ja natürlich auch ein bisschen, auch wenn es damals noch keine sozialen Medien gab, so ein bisschen durch die Presse vielleicht nicht, aber durch die Fangemeinde auf jeden Fall geht. Also das ist schon besprochen worden, definitiv.
Wird man nicht wütend so ein bisschen, wenn man dann sowas liest? Also du wirst ja vielleicht auch sowas über dich lesen, so, wo du dir dann so denkst, woher haben die Quellen oder wer hat sich das ausgedacht oder ist es einem völlig egal?
Also bei solchen Sachen, also meinst du in dem Fall, also wenn mir sowas passieren würde und dann würde sowas dastehen? Oder
was ja, wo du, wenn du jetzt so eine totale Unwahrheit liest so über dich, also egal ob positiv, negativ, aber es stimmt einfach überhaupt nicht.
Es kommt drauf an, wenn es mein Privatleben beeinträchtigen würde, würde ich mir einen Anwalt nehmen, das ist ganz klar. Sonst kann ich nicht jeder Meinung hinterherlaufen. Also das ist so, da gibt's ja genug Sachen, die sich die Leute aus den Fingern saugen, dann mein Gott, dann soll es halt so sein. Ich kann es ja auch nicht jedem recht machen, das muss mir auch nicht jeder mögen. Aber wie gesagt, wenn irgendwelche Unwahrheiten kommen oder wenn mir irgendwelche Beziehungen oder sowas angedichtet werden, dann würde ich natürlich gerichtlich dagegen vorgehen, das ist ganz klar.
Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal zu dir. Also ich habe ja so einen kleinen Steckbrief angefertigt. Die Hardcore-Fans wissen das natürlich auch. Und
in Schönschrift auch noch.
Ja, ne? Und du darfst jederzeit reingrätschen und sagen, nee, das stimmt nicht. Oder ja. Du weißt, ne? Deswegen, ja.
Natürlich.
Mal sehen, genau. Wie viel sich Thomas ausgedacht hat.
Genau, es ist ja Copy und Paste, Benjamin, du kennst mich doch, ne?
Okay, natürlich.
Weiß ich also. Doch. Und wichtig, Benjamin, das heißt Manu und nicht Manu, ne? Das habe ich aber auch erst gelernt. Manu. Ich glaube, wo du bei Hart 4 zu Gast warst. Also Manu Lubowski wurde am 6. November 1969 in München geboren. Er ist Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher.
Verdammt, ja.
Schon im zarten Alter von 6 Jahren begann seine Karriere als...
Nein, 4.
Oh,
okay. Das fängt schon an.
Ich habe angefangen schon, da konnte ich noch gar nicht sprechen, wollte ich schon sagen.
Was hast du dann da gemacht?
Das war ein Hörlosenfilm. Oh. Nein, mit 4 Jahren. Ich habe mit 4 Jahren, ehrlich gesagt, angefangen. Meine Mutter hat mir immer die Texte vorgesprochen, ich habe sie danach gesagt. So ging das los eigentlich.
Okay, wir haben hier ein Protokoll, ne? Ich werde bestimmt hier nach bestraft für die
falsche Post, ne? Du hast hier die Vorbereitung gemacht, bin richtig sauer hier.
Ja, also Wahnsinn. Ja. Schon im Zeitalter von 4 Jahren begann seine Karriere als Brabbelner Hörspielsprecher.
Ja.
Zusammen mit seiner Schwester Scarlett wirkte er in etlichen Hörspielen mit, für die sein Vater Rudolf Lubowski sich verantwortlich zeichnete. Und wenn man da mal so guckt, die sind ja auch alle bei Hörspielforscher.de, ich glaube, ich kenne nicht eins davon. Ne? Also hier Robin Hood Folge 4, Petsy, es gab Petsy-Hörspiele, habe ich nie gehört und alles. Ne?
Ja, da bist du viel zu jung. Das ist ja wirklich, wir reden von den 70ern.
Na gut, aber ich meine, drei Fahrzeichen hat auch Ende der 70er begonnen und so alte Hörspiele. Also so jung sind wir jetzt auch nicht. Wir sind jetzt auch schon Anfang
40. Ja, aber ich finde schon, wenn du so ältere Leute fragst, die kennen alle Patsy.
Ja, ich kenne die Patsy-Bilderbücher, die hatten wir. Die haben wir früher aus der Bücherei mal ausgeliehen.
Was war das? Ja, es gab Patsy, es gab Sumsi. Sumsi war sowas ähnliches wie die Wiener Maya.
Ja.
Aber hört ihr das auch?
Ja,
das
ist, bohrt jetzt jemand nebenan. Das ist eine absolute Frechheit.
Das hört sich ein bisschen wie eine Metalband angehört gerade.
Ja, du hast doch gesagt, wir sollen uns ein Zimmer nehmen.
Ja. Nee, und dann hatte ich ja noch Marco gemacht und Marco gab es ja im Fernsehen, also ciao, Marco, ciao. Mhm. Mein Vater hatte das auf quasi vertont und dann hatte Scarlett noch Heidi gesprochen, da hatte ich auch ein paar kleine Auftritte und Heidi gab es ja dann auch im Fernsehen und dann gab es Sindbad und Hassan auch. Das hatte ich sowohl auf Hörspiel, das ist ja alles komplett nochmal eingesprochen worden, als auch in der Zeichentrickserie gesprochen.
Achso, das heißt, die Hörspiele wurden sogar nochmal extra neu aufgenommen und nicht einfach die TV-Spur genommen, so wie man das später Karussell gern gemacht hat.
Genau, so wie das jetzt gemacht wird. Das gab es sogar bei Beverly Hills, haben die das einfach dann übernommen. Was rechtlich auch etwas umstritten ist, würde ich mal sagen, weil ich das, glaube ich, damals nicht unterschrieben habe, dass die damit machen können, was immer sie wollen. Aber sei es drum.
Aber das waren noch andere Zeiten, ne? Da war das alles noch nicht so ausformuliert in den Verträgen, ne?
Ja, und keiner hat das so richtig gelesen. Also ich glaube, das geht jetzt erst los, ganz besonders jetzt auch ganz stark durch die KI, dass die Leute echt mehr ins Detail schauen, auch was damit überhaupt gemacht werden kann, weil das hat natürlich jetzt mittlerweile riesige Ausmaße angenommen, was mit deiner Stimme alles gemacht werden kann. Wir hatten ja teilweise auch nicht nur, sondern wie hieß das, Interstellar oder irgendwie sowas, mussten wir auch unterzeichnen. Also wenn theoretisch auf einer Raumbasis oder auf einer Mondbasis, was von uns abgespielt wird, dass wir die Rechte hergeben. Das ist ganz neu eingeführt worden vor ein paar Jahren. Das fand ich auch ein bisschen wow. Das fand ich ein bisschen so Science Fiction.
Aber ist eine geile Vorstellung, oder? Also.
Naja, ich glaube auch, die erste Mars-Mission, die werden einfach 6 Monate TKKG anhören. Wollen nicht mehr aufwachen.
Aber ich habe jetzt gerade gehört, du hast Ciao Marco Ciao. Das hast du nur das Hörspiel gemacht oder auch die Zeichentrickserie gesprochen?
Zeichentrickserie, ja.
Man merkt, du hast das Skript nicht gelesen, es steht da alles.
Ja, aber das muss schwarz unterstrichen werden, Thomas. Das ist sowas Wichtiges, sowas Tolles. Hast du auch das Lied gesungen? Nee.
Ich hab's versucht.
Ah, okay.
Sagen wir mal so. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Okay.
Ich mach mal weiter, weil wir haben ja leider nicht so viel Zeit. Also, deine bekannteste Hörspielrolle ist die, wen wird's jetzt wundern, des Willi Klößchen Sauerlich, die er seit 1981 ohne Unterbrechung vertont. Jetzt habe ich mal was Neues reingenommen, um zu zeigen, dass ich ein bisschen recherchiert habe. Seit 2022 ist er in der Rolle des Sherlock Holmes in der Serie Dark Holmes zu hören. Ja, wollte ich mal mit reinnehmen, werde ich jetzt mal demnächst mal mir anhören.
Habe ich schon gehört.
Du hast schon gehört?
Ja.
Und, war gut?
Ja, ich habe 3 Folgen gehört, 2, 3.
Oh, immerhin, mehr als ich.
Na, bei Sherlock Holmes, das ist so ein Überangebot, muss man ganz ehrlich das sagen, stimmt. Wenn man so Sherlock Holmes eingibt. Und da muss man sich erstmal überall so reinhören, was einem gut gefällt und so, weil es gibt ja wirklich unzählige Sherlock Holmes-Serien. Aber sie ist mir positiv in Erinnerung geblieben.
Ja.
Aber das finde ich auch interessant. Ich habe das auch gesehen, dass es so viele gibt. Wie das denn rechtlich ist? Ist der Name nicht geschützt oder ist das schon zu lange her?
Zu lange her. Ich glaube,
das ist nicht Public Domain inzwischen, Sherlock Holmes?
Ja, ich glaube, das ist 1800 noch was und dadurch sind die Rechte frei. Ja, so, irgendwie. Okay. Ja.
Möchtest du was dazu sagen zu der Dark Holmes Serie?
Ich habe mich da sehr gefreut über die Anfrage und das ist eine sehr herausfordernde Rolle auch, die sehr viel Spaß macht, muss ich sagen. Also, weil das ist ja Holmes und mit seiner Suchterkrankung und so weiter, also ohne zu viel zu spoilern, das ist halt was komplett anderes als Klößchen. Also ist halt ganz klar. Wobei, Suchterkrankung könnte man ja auch sagen, der ist wie Klößchen.
Das stimmt. Niemals. Schokolade ist immer gut. TKG hat mir beigebracht, man kann so viel Schokolade essen, wie man will, es passiert nichts.
Dafür nur dick, genau.
Und das stimmt. So, jetzt kommen wir mal zu nackten Zahlen. Die Seite hörspielforscher.de gibt an, dass Manu auf insgesamt über 293 Rollen in 292 Sprachaufnahmen zwischen den Jahren 1975 bis 2024 kommt. Also bei Hörspielen.
Hörspielen, okay. Ja, wird schon stimmen.
Du erinnerst dich bestimmt noch an jede einzelne Rolle, an jeden einzelnen Satz.
An jeden Satz, an jeden Satz.
An jede Silbe. Und laut synchronkartei.de kommst du auf 852 verschiedene Sprechrollen für Filme und Serien. Fans der Serie Alf sollten dich als Jake Ogmonick, dem Neffen von Trevor Ogmonick, noch kennen. Also ich zum Beispiel.
Ich auch. Ich habe Alf sehr viel und lange gesehen.
Ja.
Der Nachbarsneffe.
Genau. Genau, richtig. In der Serie Lucifer sprichst du die Hauptrolle. Und da hast du in einem Podcast gesagt, das waren wohl immer angenehme Nachtschichten hier in Berlin im Synchronstudio. Kann das sein?
Genau, das habe ich komplett in Berlin aufgenommen. Seitdem, ich glaube, wir haben 2015, also ungefähr 2015 angefangen. Seitdem pendel ich auch immer zwischen Berlin und München. Also ich habe halb-halb oder je nachdem, wie es aufgeteilt ist. Also ich bin eigentlich verbringen eine gute Woche jeden Monat in Berlin. Aber nicht mehr, Lucifer ist eingestellt, abgesehen davon. Aber es sind so und so viele andere Serien und Filme.
Und jetzt kommen wir dazu, was du eben schon angesprochen hast. Wer in den 90er Jahren Samstagnachmittags RTL geschaut hat, sollte dich aus der Serie Beverly Hills 90210 kennen, weil dort sprachst du die Rolle des Steve Sanders, gespielt von Ian Ziering. Und in dem Podcast Hart 4, da hast du verraten, damals habt ihr noch ein Ensemble aufgenommen. Also das heißt nicht einzeln, sondern auch mal zu mehreren hinterm Mikrofon. Ne?
Das war der Tod für jeden Cutter und für Regie, weil wir waren, die ganze Gruppe von Beverly Hills waren wir, wie viel waren das dann, 6, 7 Leute oder sowas? Wir waren teilweise zu 6 oder zu 7 vor dem Mikrofon. Boah. Und da waren wir auch noch ein bisschen jünger, wobei es wäre jetzt genauso, es war sehr lustig. Es war sehr, sehr lustig. Einige Aufnahmen konnten nicht genommen werden.
Ja, da hast du auch so schelmisch zugegeben, jeder hat mal mit jedem.
Ja. Es war, die 90er waren wie in die 80er ein riesiger Gangbang, ja.
Wow. Also alles mitgenommen.
Also ich darf es nur von den anderen behaupten, natürlich.
Ach so, du warst immer brav.
Ich hatte ja Sonntagsschule auch, insofern hatte ich keine Zeit.
So, und jetzt kommen wir dazu. Im Kinderfernsehen der späten 70er und frühen 80er Jahre konnte man dich zum Beispiel in den Serien Sindbad, Marco und Tautau hören. Das habe ich früher auch sehr gern gesehen, Tautau. Mhm. Da sprachst du auch halt in den letzten genannten die Titelrollen, du hast es schon gesagt. Für die Pixar-Filme Cars 2 und 3 hast du den Schauspieler Daniel Brühl abgelöst, weil der hat ja noch im ersten Teil den Titelhelden Lightning McQueen gesprochen.
Genau.
Der war dann wahrscheinlich auch zu teuer, war oder hatte keinen Bock mehr, aber.
Vielleicht hat er keinen Bock, weiß ich nicht. Aber ich hatte von Anfang an, noch bevor Cars rauskam, hatte ich die ganzen Computerspiele und alles, was nur mit Sprache zu tun hat, hatte ich schon gesprochen. Deswegen war es dann die logische Konsequenz, dass ich das dann übernehme eigentlich dann.
Ach so, also warst du wahrscheinlich, vielleicht warst du auch angedacht zuerst und dann ist ja auch so Sitte, dass man immer so Promis für so...
Ja, also klar, Daniel war ja auch da schon wahnsinnig berühmt und er hat das auch super gemacht. Also das lag nicht an mir, das war halt einfach dann von Disney eine Entscheidung auch.
Aber du musst es auch ganz gut machen, weil der Sohn von meiner Freundin sagt, Lightning McQueen ist in Teil 2 und 3 irgendwie besser.
Ja, ja. Und jetzt wissen wir wieso.
Ja. Ganz lieb.
Und du bist natürlich auch neben deiner Karriere als Sprecher sehr aktiv vor der Kamera. Also man konnte dich in etlichen Serien, wie beispielsweise Derek, Verbotene Liebe, da war es eine Hauptrolle, kann das sein, Verbotene Liebe?
Ja, hat ja jeder quasi eine Hauptrolle. Da gab es ja die verschiedenen Familien und jeder ist so halb oder mehr oder weniger gleichwertig behandelt worden. Aber die Hauptrolle war letztlich die Verbotene Liebe zwischen, weiß ich nicht mehr, Jan und Julia oder sowas, Andreas Brucker und Valerie Niehaus. Und da ging es dann untereinander dann auch immer wieder hin und her. Also deswegen, es gab ja damals, glaube ich, vor Verbotene Liebe gab es Gute Zeiten, das waren die ersten. Dann gab es, glaube ich, Marienhof und dann kam schon Verbotene Liebe 94. Und ich kannte das, also die Art des Drehens jetzt nicht so sehr. Und eine Daily ist eine Daily. Also wir hatten in 5 Tagen 5 Folgen gemacht, beziehungsweise wir hatten montags Probentag und dann hatten wir 5 Folgen in 4 Tagen gemacht. Und das ist natürlich aufwendig. Du hast ein Innenteam, ein Außenteam auch. Und ich konnte ein paar Sachen rausziehen. Du wirst halt wahnsinnig exakt, was deine Position angeht, weil du mit 3, 4 Kameras drehst und die dürfen sich ja niemals überschneiden. Du lernst wahnsinnig schnell Text und das ist super. Und alles andere war dann so, wo ich sage, boah, jetzt ich hatte ja innerhalb der, also ich war jetzt nur dann bin ich eingestiegen, Oktober 94 und bin Juni oder Mai 95 ausgestiegen, weil da war das für mich schon irgendwie dann so auserzählt. Und das Problem bei einer Daily ist es immer, die Sachen können nie dezent erzählt werden, sondern immer auf die 12, damit es auch der in der hintersten Reihe noch versteht. Und es war mir dann zu platt. Und ich bewundere auch alle Kollegen, die das machen können. Viele wollen ja auch nur in Dailies sein, die springen zwischen den Dailies hin und her. Das war aber für mich nie was. Und ich hatte auch das, weil du bist ja dann quasi wie ein Festangestellter auch. Das wollte ich in meinem Leben auch nie haben. Muss man auch können. Ich bin gerne frei, dass ich das Projekt haben kann, das Projekt. Da ziehst du natürlich auch die Unsicherheit mit dir mit. Aber dadurch, dass ich so 3, 4 Standbeine habe in der Schauspielerei quasi, ob ich jetzt drehe, ob ich synchronisiere oder Hörspielaufnahmen mache, habe ich da Gott sei Dank die finanzielle Möglichkeit auch. Und das genieße ich sehr.
Also aus schauspielerischer Sicht sagst du aber, war das eine gute Zeit, das zu machen?
Ja, wenn du weißt, dass du da noch viel lernen musst. Also du, nur weil du sehr, sehr schnell bekannt wirst, sehr schnell berühmt, heißt es nicht, dass du ein guter Schauspieler bist. Und das kann sich sehr schnell verselbstständigen, muss sich nicht, aber kann. Und ich habe immer gesagt, learning by doing. Also je mehr Rollen du hast in deinem Leben, umso mehr kannst du das bisschen rausarbeiten. Und je mehr Erfahrung du hast, auch in unterschiedlichen Teams und natürlich auch in unterschiedlichen Konstellationen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und viele fangen ja auch an, die sind noch auf der Schule. Wo sollen sie es denn hernehmen, weißt du? Mhm. Also das ist eine Gefahr. Das heißt aber nicht, dass jeder, der so anfängt oder sehr viel davon macht, ein schlechter Schauspieler ist. Aber man muss auch mal ehrlich sein, selbst ein Robert De Niro in der Folge Verbotene Liebe wäre nicht so geil, ehrlich gesagt. Weil die Kamera, ja, weil es Folgen, also weil es Geschichten sind, wo man sagt, okay, hättest du das vorher gesagt, dann hätten wir jetzt gar nicht das Problem, aber wir können das gerne noch über die nächsten 30 Folgen ausdiskutieren. Und dann auch wie die Kamera ist und das alles. Also das ist ja, das kann man gar nicht vergleichen.
Also am Ende von Verbotene Liebe hast du dann so gedacht, Terminator oder Rambo, so eine Rolle wäre auch nicht verkehrt. So.
Ohne Scheiß war ich ein Riesenfan, bin immer noch ein Fan von Schwarzenegger. Das war in den 80ern schon. Und ich habe die Doku angeschaut von Schwarzenegger. Und das Geilste war, da hatte er dann, das war ganz furchtbar, hatte er irgendwie Herkules in New York oder was weiß ich irgendwas gemacht. Und dann hatte er irgendwann Schauspielunterricht genommen, glaube ich, für eine andere Rolle. Und der Schauspiellehrer hat gesagt, also wenn du jemals Schauspieler werden möchtest, dann musst du das und das und das machen. Und er gesagt, na, ich will kein Schauspieler sein. Ich will ein Star sein. Und das
war nicht so geil. Ja, ich habe die Doku auch gesehen.
Dass der drauf scheißt.
Oder? Das ist doch auch danach so in der Politik und so, ob er jetzt da gut war oder nicht. Aber er hat eigentlich das gemacht, was er wollte und hat es irgendwie hingekriegt.
Wundernswert. Du kannst über den Typen sagen, was immer du willst. Abgesehen davon. Der kommt aus einem kleinen Dorf in der Steiermark oder so, hat sich da raustrainiert quasi, hatte so einen unfassbaren Ehrgeiz, war drüben und hat ja schon seine ersten Millionen als Immobilienmakler gemacht. Da hat er noch gar nicht gedreht und deswegen konnte er auch immer aushalten, wenn er nicht besetzt wurde. Das ging ja über Jahre. Es war ja nicht so, der kam nach Amerika, hat sofort gedreht. Und das ist ein knallharter Hund, der Typ. Ja. Und das fand ich auch interessant. Der muss ja einen ganz schlimmen Vater gehabt haben. Der hatte auch einen Bruder, der dann anscheinend angetrunken gegen Baum gefahren ist und dann verstorben ist. Er hat gesagt, naja, der Vater, das war schon ein harter Hund und daran ist sein Bruder leider auch zerbrochen, während ihn das nur stärker gemacht hat. Ist auch interessant. Also es gibt halt immer 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das kann auch nicht jeder. Aber der Typ und sowas kann man auch nicht wiederholen. Es ist ja immer, ja, du musst das und das machen, dann wirst du genauso Erfolg haben wie der und der. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Sondern es ist nur so, erstens ist es die Konstellation. Dann haben die mir auch Zufälle geholfen. Und es war einfach seine mentale Stärke. Das ist unfassbar. Und das bewundere ich natürlich.
Wundere ich auch. Also er ist halt auch so ein, wenn es einen Schwarzenegger nicht gäbe, den müsste man da finden, so wie der Karriere gemacht hat und alles. Ja, ne? Und er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich meine, der Einzige, der so ein bisschen so in diese Fußstapfen getreten ist, kann man sagen, The Rock, so vom Erfolg her. The Rock ist ein anderer Typ, aber ist so eine ähnliche Geschichte. Bei The Rock habe ich nur das Problem, der ist jetzt so ein bisschen verbrannt. Der war dann zu omnipräsent jetzt die letzten Jahre, hat ein paar schwache Filme gemacht.
Ja, ich glaube, Black Adam ist so ein bisschen so eine Geschichte gewesen, die so Ich wollte es mir nicht anschauen. Ich bin da auch mehr Marvel und nicht DC. Wobei ich früher immer DC gelesen habe, alle, also Batman und so weiter. Ja, das war dazu und jetzt auch jetzt mit dem Weihnachtsfilm da irgendwie als Elf. Das ist natürlich immer ganz schlecht, wenn das Netflix oder so produziert und es nur eine Woche im Kino ist. Also da weißt du schon, warum man nur eine Woche im Kino ist halt. Das ist schade, aber das ist halt auch ein ganz willensstarker Typ. Also das ist ja Wahnsinn, was der.
The Rock ist auch. Ich finde schon, dass er ein Sympathiebolzen ist, aber ich habe mich jetzt auch so ein bisschen an den Satt gesehen. Deswegen meine ich ja damit, der muss ein bisschen aufpassen.
Ja.
Genauso wie dieser, ich weiß seinen Namen nicht hier, der The Mandalorian macht und The Last of Us. Ich weiß den Namen nicht, aber.
Ah, wer war denn das nochmal?
Ja, wie heißt der denn? Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier einen Laptop haben. Benjamin, übernimm mal kurz.
Peter Sellers.
Peter Sellers, genau.
Genau. Ja. Ich übernimm mal kurz. Einer der genialsten Schauspieler. Oh Gott, ich habe Pink Panther geliebt.
Ja. Oh, da rennt sie auf eine Tür rein. Oh, ne?
Da sind wir auch ganz große Fans von. Aber auch er privat nicht ganz leicht. Da gibt's auch eine Doku Sellers, über ihn. Oder? Ja, Sellers, da gibt's auch eine Doku über ihn und der hatte richtige Ausraster, hat seine Frau da angeschrien, das Filmteam fertig gemacht. Also eigentlich wollte keiner mehr mit ihm arbeiten.
Mhm. Ja, ich weiß, da gibt's ja einige. Das ist ja auch so, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, das geht mir auch noch so, dass ich teilweise Fan bin von Kollegen, Frau, Mann, wie auch immer. Und dann arbeite ich mit denen und denke, was für ein Wichser. Und dann finde ich das wieder.
Ja. Wir sind ja alle Menschen und man kann ja nicht jeden.
Ja, absolut. Und ich finde das halt bewundernswert, weil wenn ich bin ja nicht da, um eine Brieffreundschaft zu haben, sondern dass wir ein gutes Projekt haben und dass es gut umgesetzt wird. Und das kann ich dann schon unterscheiden, wo ich denke, ja, dann bist du halt irgendwie so ein Arsch, was soll's, aber du kommst gut rüber.
Ja.
Und ich muss ja nach Mitternacht nicht mit dir irgendwie noch ein Trinken gehen. Und das kann ich ganz gut trennen eigentlich. Aber trotzdem ist man manchmal so ein bisschen menschlich enttäuscht.
Da hätte ich gleich eine kleine private Anekdote. Ich mach mal ganz kurz hier weiter, dann können wir da kurz...
mal den Steckbrief,
ne? Ja. Weiter. Also genau. Im Jahr 97 konnte man dich in dem Märchenfilm Der Feuervogel in der Rolle des Prinzen Afron sehen. Habe ich nie gesehen, den Film. Da hast du die Tina Ruland kennengelernt, aber das lassen wir jetzt mal. Aber ich mochte Tina Ruland im Manta Manta. Und du, Benjamin? Das ist ein guter, also für mich ist es ein 10 von 10 Film.
10 von 10, ich mag den Film auch, aber 10 von 10 ist jetzt übertrieben, da mag ich so mehr so weiß ich nicht, kein Pardon oder
True
so.
Lies.
True Lies. Oder so, wieder bei Schwarzenegger. Ja, das stimmt schon, oder? Ja.
Kannst du dir immer noch anschauen, das ist der Wahnsinn.
Ja, ich habe den nie gesehen, aber das wird Disney Plus, muss ich mal endlich nachholen, weil es ist auch ein James Cameron Film. Ja,
und genau.
2002 sah man dich im zweiteiligen Fernsehfilm Das Jesus-Video. Ich kann mich erinnern, weil es ja auf ProSieben damals kam, das weiß ich noch.
Es war eine ganz große Werbetrommel, die da gerührt wurde, ich kann mich auch erinnern. Ich habe das Buch gelesen und war vom Buch ziemlich enttäuscht,
ja,
weil das so gehypt wurde. Aber da gab es eine Szene in dem Buch, wie Jesus so am Tisch sitzt und isst. Und da wird im Buch beschrieben, wie edel das aussieht, wie er ist.
So erhaben, ne?
So erhaben und wie er da abbeißt und so. Und das verfolgt mich jetzt immer noch.
Bis heute, ich kenne die Anekdote.
Bis heute. Aber ich habe den Film nie gesehen. Jetzt die Frage, wenn du da mitgespielt hast, hast du das Buch gelesen? Und wenn ja, wie fandest du denn die Umsetzung selber und da überhaupt mitzuspielen?
Das ist eine sehr gute Frage. Nein, das ist eine witzige Anekdote. Ich bin in Urlaub gefahren, irgendwie zu Ostern oder so. Und war im Buchladen, hab mal geschaut und dann war da das Jesus-Video. Und da habe ich gedacht, ja, das klingt eigentlich ganz interessant. Dann habe ich das Buch gelesen im Urlaub und fand es super scharf. Ich war damals mit einer Filmproduktion, also mit Producern, Autoren und so weiter, mit den Produzenten befreundet. Und wir waren, glaube ich, jede Woche irgendwie mal essen oder was trinken. Und wir waren wieder mal essen. Dann sagt Katharina Raake, die Producerin der Firma, zu Christian Becker, dem Produzenten, jetzt heißen die Red Pack, früher hießen die Indigo, sagen, du, jetzt müssen wir mal los, wir haben morgen Leseprobe das Jesus-Video. Und ich, was, wie, meint ihr das Buch? Ja, das Buch, das verfilmen wir nicht. Oh Gott, ich glaub's nicht. Also egal was, und wenn ich Kabel tragen muss, ich möchte da dabei sein. Ja, okay. Ja, dann bin ich wirklich zum Casting eingeladen worden. Sebastian Niemann, auch ein alter Freund von mir, hatte Regie gemacht und ich habe die Rolle bekommen. Und das war natürlich Wahnsinn. Also das war unfassbar. Wir hatten in Marokko gedreht, das ging über 2 Monate, Februar bis März, April glaube ich sogar. Einmal in Ouarzazate in der Wüste, wo auch ganz viel von den Amis und von den Franzosen gibt. Also das ist eigentlich eine Filmstadt in der Wüste. Da sind die ganzen Obelix-Filme gemacht worden, dann Black Hawk Down und so weiter. Da hatten wir gedreht und dann noch in Casablanca. Und das war also eine wahnsinns aufregende Zeit. Und noch dazu, in der Zeit, als wir dort gedreht hatten, hatte Marokko die diplomatischen Beziehungen zu Israel eingestellt. Und ich meine, wir spielen in Israel quasi und hatten hebräische Zeichen an den Autos oder an den Zigarettenschachteln. Und wir hatten immer jemanden vom Geheimdienst da, der das überwacht. Und immer wenn die mal ein bisschen weg waren, hatten wir schnell die Zeichen wieder rausgeholt, die schnell abgefilmt. Also es war, okay, aus jeder Beziehung war es echt aufregend, muss ich sagen.
Und welche Produktionsfirma war das?
Na, damals Indigo und jetzt heißen die Red Pack.
Red Pack.
Für ProSieben.
Ich glaube, die machen auch viel, die haben viel mit Bully gemacht, ne?
Ja, Bully hat ja seine eigene Firma. Der hat ja HerbX. Die hatten aber, das war die Zusammenarbeit Huibu. Ich war ja auch im zweiten Huibu-Film dabei, als das Necronomicon, das böseste Buch der Welt. Da ist ist mein Gesicht auf ein Buch animiert worden. Und ich habe es dann quasi, während ich es eingesprochen habe, bin ich gefilmt worden. Was auch ganz ungewöhnlich war, weil ich das so noch nicht kannte, weil 2 Welten da zusammengekommen sind quasi. Mhm. Ja, die machen viel. Die haben jetzt Momo verfilmt. Ich habe mit denen auch eins meiner lustigsten Projekte, Zwergnase als Spoof, auch für ProSieben, hatte ich 2005, glaube ich, gedreht. Also ich habe mit denen sehr viel gemacht und habe jetzt auch, weil ich hatte mich ein bisschen aufs Schreiben jetzt auch ein bisschen verlagert, 2, 3 Sachen entwickelt. Für als seriell und einmal als 90 Minuten.
Ja, du meinst die ProSieben Märchenstunde, ne? Da gab es ja so.
Damals die ProSieben, genau, das war die ProSieben, genau, da gab es so 10 Folgen, glaube ich, irgendwie, also mit verschiedenen Themen.
Mit Thomas Fritsch als Erzähler, das weiß ich noch.
Genau, ach, Tommy Fritsch, ja, ein ganz entzückender Kollege mit einer ganz außergewöhnlichen Stimme.
Ja, ganz, ganz toller Mann. Was hatte Frau Körting dazu gesagt? Du hast ihr doch bestimmt erzählt, ey, ich war jetzt bei Huibu, ne? Was sie aber auch gemacht hat, ne? Als Hörspiel.
Ja, das fand sie ganz süß. Heike Diene, wenn ich das so sagen darf, liebt mich ja, glaube ich. Und ich liebe sie. Und sie findet das, ich glaube, sie ist wie meine zweite Mutter, sage ich immer. Egal, was ich machen würde, sie wird es schön finden. Insofern, das ist sehr süß immer.
Ich habe hier noch kurz was notiert, das musst du jetzt nicht erzählen. Ich fand da deine Reaktion sehr cool, muss ich sagen. Weil du hast in dem Podcast Hollywood Geflüster mit dem schon angesprochenen Charles Rettinghaus erzählt, dass du bei den Dreharbeiten zu Jesus-Video jemanden kennengelernt hast, ich weiß jetzt ihren Namen gerade nicht, mit der warst du verheiratet und die war dann irgendwie von einem Tag auf den anderen weg und
genau.
Du hast es so witzig erzählt, wo ich so dachte irgendwie, ja, es ist lange her, aber dann dachte ich so, das ist eigentlich eine krasse Geschichte, aber du hast es so erzählt, so wie, nur so witzig, so, weißt du, so, ich kann das jetzt gerade nicht so wiedergeben.
Ja, weil die ganze Zeit völlig absurd war, also das war eine Ike Rivelli. Das war meine Co-Partnerin bei Jesus Video und das ist die Tochter von Ornella Muti. Und wenn du in Italien unterwegs bist mit dem, da bist du verfolgt, das ist wie im Film von Paparazzi, den ganzen Tag 24 Stunden. Und das ist so eine absurde Welt gewesen. Und sie war auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen abgedreht. Und dann war sie halt dann wieder abgedreht und es war weg. Und bin von Rom nach Hamburg geflogen, weil ich Küstenwache gedreht hatte und da konnte ich nicht einfach weg sein. Sie sollte irgendwann nachkommen und kam halt nicht. Und dann 5 Tage später habe ich dann einen Anruf von ihrer Mutter bekommen. Ja, weißt du, Manu, Naike, du kennst sie. Und ich, ja, anscheinend nicht. Ja, Nervenzusammenbruch. Und das war so absurd dann irgendwie. Sag ich, ja, wie Nervenzusammenbruch? Weswegen? Weil es jetzt so gut geht oder was? Und dann, war es halt weg. Warum auch immer. Ich hatte ja dann auch, das war auch sehr nett, ein Anruf von der Bild-Zeitung. Herr Lubowski, Sie wissen schon, wo Ihre Frau ist. Sag ich, ja, in Rom? Nein, in Nizza. Und ist gesehen worden, wie sie von einer Party mit irgendeinem anderen Typen abgehauen ist. Sag ich, aha, ja, weiß ich nicht. Ja, ist eigentlich auch egal. Wir wollten das nur von Ihnen mal hören, aber wir schreiben es so oder so. Und ich, okay. Und dann war es halt so. Ich konnte ja nicht handeln, sondern ich konnte nur reagieren. Deswegen die ganze Geschichte da ist also ich bin auch nicht böse mit ihr. Das hat nur, da hat mir mein damaliger Anwalt leid getan, weil ich wollte mich ja relativ schnell scheiden lassen. Und der Anwalt hat damals gesagt, naja, ist eine einfache Sache. Sie will ja bestimmt nicht zu Ihnen, Sie wollen nicht zu ihr. Also ein halbes Jahr oder dann, ich schreibe was und dann kommt was zurück und dann sind Sie geschieden. Das wurden dann 4,5 Jahre.
Oh Gott.
Und wir hatten einen Festpreis ausgemacht. Das fand er dann irgendwie, irgendwann war es ein bisschen nervig, aber er hat sich ja darauf eingelassen. Und deswegen alles drumherum ist so lustig und so verrückt. Und ich habe die tollste Frau meines Lebens kennengelernt, habe eine wundervolle Tochter, beziehungsweise zwei wundervolle Töchter. Also ist für mich ist alles gut ausgegangen.
Das ist ja die Hauptsache. Aber deswegen genau. Meine ich das ja, du erzählst da so locker drüber, wo man so denkt, so eigentlich überhaupt nicht witzig. So ich weiß, wie schnell habt ihr denn geheiratet? War das so ein Ding, so Las Vegas, komm, wir heiraten jetzt, so von heute auf morgen?
Das war sehr ähnlich. Sie hat sich erstmal ein Tattoo stechen lassen auf den Rücken, I belong to Manu. Da hat sie mich gefragt, ob ich sie heiraten möchte und ich, ja, warum nicht? Dann hatten wir einen Freund der Familie, der einfach für 150.000 Euro damals irgendwie ein Fest ausgestattet hatte in der Schweiz. Und der, weißt du, ich habe immer nur zu einem, ja, warum nicht? Das war
sehr schön. Sehr schön.
Das war ja, sie ist weg. Ja, warum nicht?
Ja, warum nicht? Ach, sie ist ja, genau.
Ja, so ja. Hätte ich mir denken können. Ja, was soll's. Genau.
Und egal, was sie sagen, wir schreiben sowieso.
Warum nicht?
Ja. Also, deswegen... Ich bin bei solchen Sachen wahnsinnig entspannt geworden.
Wow. Das muss man aber auch schaffen, ne? Also, so diese Entwicklung dahin, ne?
Alkohol hilft. Ja, also, mein Gott, ich habe wirklich schon von früh auf, ich habe meinen Vater früh verloren, da war ich 10, dann hatte ich noch andere aus der Familie verloren. Da kriegst du schon mal eine andere Einstellung zum Leben. Und ich habe immer gesagt, ich sage jetzt auch zu meiner Freundin, mit der bin ich jetzt die nächsten 13 Jahre zusammen und wir haben eine 7-jährige Tochter, sage immer, Schätze, wenn du gehst, nimm die Kohle mit, weil die hast du dir echt verdient, weil sie sich um alles kümmert und mir ist nichts fremd. Ich wäre ein bisschen irritiert, sagen wir es mal so, aber ich kann niemanden halten und deswegen hoffe ich immer so und ich versuche dann auch immer mein Bestes zu machen. Aber das Leben ist, wie es Leben ist. Da muss man sich nichts vormachen. Ob es jetzt der plötzliche Tod ist oder das... Ich konnte nichts dagegen machen. Ich habe mich einfach von heute auf morgen schockverliebt, bla bla bla. Was soll ich denn machen? Also, ja. Und dann zu sagen, ja, dann gehen wir zur Therapie und dann, ich habe darum gekämpft. Also, wenn man kämpfen muss, heißt das, dass du vorher nichts gemacht hast. Und das versuche ich schon, wenn mir eine Beziehung oder ein Thema wichtig ist, dass es dazu gar nicht kommen kann. Und ja, mir ist wenig fremd. Und dann ist es halt so.
Ja.
Das hört sich jetzt so ein bisschen so heiter Tralala an. Also natürlich belasten mich Sachen, aber ich akzeptiere Sachen, die ich nicht ändern kann.
Ja, aber ich finde das gut. Also Olli Schulz hat mal irgendwann in seinem Podcast auch gesagt, das Schlimmste für ihn wäre, wenn er irgendwann auf dem Sterbebett liegen würde und sagen würde, alles war scheiße. Und das Schönste ist doch, auf dem Sterbebett liegen und zu sagen, ja, war nicht alles super, aber irgendwie war es auch witzig und dann mit einem Lachen abtreten. So, weißt du, das ist irgendwie so aus so einem Credo, was ich so mir gerne, also auch ein bisschen angeeignet habe, weil eigentlich ist es das Wichtigste, am Ende so aus dem Leben zu scheiden, finde ich.
Absolut, wenn man wirklich, wie du gerade gesagt hast, wenn man sagt, ja, aber irgendwie war es witzig, das ist doch super. Ja,
genau, deswegen. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Promotion, denn es stehen ja wirklich große Ereignisse an, denn zusammen mit deinen TKKG-Kollegen gehst du jetzt im Frühjahr 2025 auf Live-Tour mit dem Bühnenstück Schatten aus der Unterwelt.
Genau.
Und das in über 10 verschiedenen Städten. Teilweise tretet ihr sogar zweimal an einem Tag auf in einer gewissen Location.
Ja, das wird auch, herausfordernd, würde ich mal sagen. Wir waren ja schon einmal auf Tour, da hatten wir aber keine Doppelvorstellung. Da waren wir, glaube ich, in 17 Städten. Und sind aber dann immer hin und her gefahren. Und wir hatten das en suite. Also wir hatten jeden Tag eine andere Stadt gemacht quasi. Und das wird jetzt anders sein. Wir haben Premiere an einem Donnerstag in Berlin, fahren dann weiter nach Bremen, dann nach Kiel und dann nach Hamburg. Und so geht das dann die nächsten Wochen weiter, dass wir eigentlich nur am Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, auf Tour sind. Was natürlich für uns mit Familie und mit Job, mit unseren anderen Jobs wunderbar vereinbar ist. Ja, aber wir haben ja auch immer, das wollen wir auch immer, die Nähe zum Publikum haben, zu den Fans. Das heißt, wir haben immer ein Treffen nach der ersten Vorstellung, nach der zweiten auch. Aber es ist natürlich zeitlich jetzt limitiert, weil wir, ich glaube, um 14.30 Uhr fangen wir an. Mhm. Dann noch mit Treffen und um 18.30 Uhr ist dann die nächste Show und wir brauchen natürlich so eine halbe Stunde, also Minimum, dass wir uns auch noch da nochmal drauf vorbereiten können. Also wir sind da selber sehr gespannt, wie das funktioniert, freuen uns aber wahnsinnig, weil das ist natürlich das Tolle mit einer Live-Show. Wenn du eine Folge aufnimmst, dann siehst du, wie sie sich verkaufen, du siehst vielleicht in sozialen Medien, wie die Kritik ist. Aber wenn du die Leute wirklich vor dir hast, also während quasi während der Show, merkst du schon, wie die Leute mitgehen. Und danach, wenn sie dann auch mit Kritik ankommen, das ist halt toll. Also, dass du wirklich die direkte Kritik mitbekommst, ist super. Mhm.
Und zweimal an einem Tag aufnehmen oder
auftreten.
Auftreten, besser gesagt. Erfahrungswerte, wie ist denn das? Ist die erste Show besser oder kann man das gar nicht so sagen? Oder die zweite, weil man denkt, man hat es jetzt geschafft oder liegt es am Publikum oder ist da jeder anders?
Ja. Also wie gesagt, die Erfahrung haben wir ja noch nicht gemacht, weil wir bisher immer nur einmal aufgetreten sind am Tag. Ich glaube, dass die Mittagsvorstellung natürlich noch mehr von Jüngeren besucht wird. Und die Abendvorstellung, ja, also richtig Abend ist ja nicht, ist 18.30 Uhr, wird von etwas Älteren vielleicht besucht. Das war uns eben auch ganz wichtig, dass man so einen Kompromiss finden kann. Das geht halt nur mit zwei Shows am Tag. Und jetzt haben wir das Glück, dass sie auch ausverkauft sind. Also wir sind restlos. Das hat uns selber auch überrascht, wie schnell das ging, ausverkauft. Wir sind sogar für 26, wir gehen nämlich dann nochmal auf Tour.
Genau, richtig. Mit einem komplett anderen Bühnenstück dann auch nochmal. Also das finde ich krass, ja. Weil manche gehen ja mit so einem Bühnenstück so, weiß nicht, so 2, 3 Jahre auf Tour, ne? Dann ist so eine Unterbrechung drin. Aber ihr gebt ja jetzt richtig Gas, also jetzt im Frühjahr mit dem Bühnenstück Schatten aus der Unterwelt und nächstes Jahr das verschollene Zepter von Gizeh. Also das finde ich echt sportlich. Ich finde, man merkt so auch dahinter, ihr habt Bock.
Absolut.
Find ja auch TKKG war ja mal, es gab ja mal Zeiten, wo TKKG auch richtig erfolgreich gewesen sein muss, weil irgendwann habt ihr allein an der Folgenzahl, was die Hörspiele angeht, die 3 Fragezeichen überholt.
Ja.
Jetzt ist es so, dass man halt auch merkt, 3 Fragezeichen wurde jetzt die letzten Jahre sehr gepusht, ne? Also wurde jetzt auch in Zeiten von Social Media und so alles irgendwie noch beliebter und die Nostalgiewelle begleitet uns jetzt schon seit etlichen Jahren. Und bei TKKG hatte ich dann so auch so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein bisschen das alles abgeklungen. Ne? Wir reden jetzt auch nicht darüber, wie TKKG politisch korrekt ist und so alles nicht. Aber jetzt seit über 15 Jahren, kann man ja schon behaupten, ist da ja ein komplett anderer Wind. Also man kann ja die Hörspiele von heute nicht mehr mit denen von früher vergleichen. Das kann man mögen, muss man nicht. Ne? Ich finde, eigentlich habt ihr da einen ganz guten Mittelweg gefunden. Und ich habe das Gefühl, TKKG hat jetzt so, ich nenne es jetzt mal einen zweiten Frühling.
Ja, absolut.
Dass ihr auch wieder so viel mehr auch auf dem Schirm ist und dass es auch wieder mehr Leute gibt, die sich zu TKKG bekennen. Weil hier, sonst hört man immer so, naja, das ist ja diese doofe Serie da, nicht wie die 3 Fragezeichen, wie die coolen Jungs aus Amerika.
Ja, das finde ich auch immer ganz, also, ja, also einmal gibt es immer die Diskussion, ja, TKKG, das ist halt spießig, die coolen sind 3 Fragezeichen. Das machen ja gerne die Fans immer so. Es gibt ja den Beef nicht zwischen uns, also jetzt als Gruppe. Und wo ich immer noch sagen muss, naja, ich weiß nicht, wenn du jetzt so sagst, es ist immer noch ein Hörspiel und ich weiß nicht, ob jetzt 3 Fragezeichen, wenn du als 30-Jähriger 3 Fragezeichen anhörst, unbedingt jetzt cooler bist als jemand, der sich TKKG anhört. Das sei dahingestellt. Aber du hast recht, das hat aber auch was mit intern mit Sony zu tun. Wir sind jetzt ganz anders aufgestellt und die haben jetzt das Potenzial auch erkannt. Also ich hatte vor vielen, vielen Jahren schon vorgeschlagen, Leute, wir können auch mal, es muss ja nicht eine Tour sein, aber wir können ja irgendwie vereinzelt irgendwo auftreten. Und das war unter der damaligen Führung, die dafür verantwortlich war für TKKG, war das nicht durchsetzbar. Und dann ging das los, dass wir eingeladen worden sind vom Hörspiel, vom Krimi-Festival Hamburg, sowas. Und das war so überragend erfolgreich, dass wir natürlich dann auch nochmal so ein bisschen Rückenwind bekommen haben. Dann hat sich an der Führung was geändert. Svenja Bartsch ist damals dann gekommen als Produktmanagerin für uns. Und seitdem hat sich wahnsinnig viel geändert. Also jetzt, es wird da richtig investiert, jetzt auch in die sozialen Medien auch. Wir machen ja wahnsinnig viel Content auch jedes Mal. natürlich auch ein bisschen aufwendiger, auch von der Zeit her. Aber wir haben richtig Bock drauf. Also man merkt das ja sehr nie, dass wir da irgendwie hingetragen werden müssen. Und ja, jetzt hat sich natürlich auch noch dadurch, dass es TKKG Kids gibt, können wir ein bisschen härter werden, ein bisschen dunkler werden auch. Und das zahlt sich, glaube ich, auch aus. Also ich finde das selber jetzt, ich habe jetzt selber ein paar Folgen, ich werde immer gefragt, was meine Lieblingsfolge ist. Und ich mag diese dichten Folgen. Und wir hatten eine Folge, ich glaube, das war die erste Advents-Doppelfolge. Und die fand ich selber super spannend, weil die war örtlich ein bisschen reduziert. Und es ging um einen Restaurantkritiker, der vergiftet werden sollte oder wurde. Und da fand ich das toll, dass es immer wieder wie in einem tollen Krimi hin und her geht. Man hat zuerst gedacht, ja, der oder die war's. Und dann ging es doch wieder an. Ein Turn nach dem anderen. Das fand ich super spannend. Wir haben jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen, ja, man könnte das wirklich so bezeichnen wie ein zweiter Frühling. Ja.
Wie hat denn das die alte Führung begründet? Hat die gesagt, es wird ein Flop oder wir wollen kein Geld dafür ausgeben? Oder also wenn du mit dem Vorschlag...
Ja, die haben nicht dran... Also ich hatte ja auch einen Tourmanager schon, der interessiert gewesen wäre, das aufzuziehen. Und dann haben die aber, sind die mit Preisen angekommen für Tickets, die völlig illusorisch waren. Und da habe ich auch gesagt, Leute, wenn ihr nicht wollt, dann sagt es halt. Aber kommt jetzt nicht irgendwie mit komischen Ticketpreisen an, die überhaupt nicht herstellbar sind. Die junge Dame Svenja hatte das dann eben, ja, ist mit einem ganz anderen Elan rangekommen und ist ja so, das ist schon ganz oft, ob es jetzt im Filmbereich ist, im Hörspielbereich, was auch immer, ja, die Schauspieler haben nette Ideen, sind aber ein bisschen doof. So, und deswegen müssen wir da gar nicht hinhören. So, und jetzt ist das eine ganz andere Zusammenarbeit, dass wir auch mit verrückten Ideen ankommen können. Und werden angehört und die meisten davon werden auch umgesetzt. Das ist großartig, weil, wie gesagt, also wir haben ja selber einen Geschmack irgendwie, wissen ja selber, was irgendwie ganz gut läuft. Und das ist jetzt eine ganz tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ich hasse das Wort eigentlich auf Augenhöhe. Aber nachdem die ersten kleinen Erfolge so waren, ich hatte was mit Amazon eingefädelt und so wurde das dann immer erfolgreicher. Und ja. Es ist eine schöne Zusammenarbeit und es macht uns allen Spaß. Also jeder ist wirklich super motiviert und wenn die Zuhörer das dann mitbekommen, dann haben wir einen guten Job gemacht, wenn sie wirklich den Bock haben.
Ja, das zeigt ja wirklich Wirkung. Also merkt man.
Ja, und vor allem auch nach so vielen Jahren. Ich meine, nächstes Jahr gibt es die Hörspiele 45 Jahre. Das finde ich ja auch immer. Bei dir merkt man auch wirklich, brauchen wir jetzt nicht wiederholen, aber du stehst ja auch wirklich komplett hinter dieser Rolle, ne? Betonst ja immer wieder, dass du den Willi magst und auch gerne sprichst, ne?
Ja, total gerne. Ich bin, das ist auch immer eine große Diskussion, jetzt mit der Wokeness und so weiter. Wir kriegen auch ganz viele Sachen. Muss er denn noch so dick sein? Muss er denn so viel Schokolade essen? Muss er immer so gedisst werden? Sag ich, ja, muss er. Weil Klößchen ist der Einzige, der sich treu ist. Ist dem scheißegal, was Leute sagen. Und ich meine, was Tolleres würde es denn geben, wenn das allen uns so gehen würde, dass dann alles gleitet an die ab. Also der nimmt das gar nicht wahr, wenn einer sagt, ja, der Dicke kann nur langsam laufen oder sowas. Das ist ihm völlig wurscht, weil der ruht in sich. Und das musst du erstmal hinbekommen, als so herausgestellte Person, dass du so in dir ruhst. Das finde ich großartig.
Ja, ich finde auch in der heutigen Zeit, man darf nicht vergessen, es gibt ja auch noch Dicke, es gibt Aggressive. Ja, ja. Es wird so, absolut. Es sind nicht alle gleich. Und es kann auch einer sein, der ein bisschen dicker ist und einfach gerne Schokolade.
Und es gibt immer noch Stereotypen, also, ne? Die sind ja nicht weg, ne? Ja. Es ist halt nur dieses Stereotypisieren ist halt anhand dieser Wokeness-Welle nicht mehr so gern gesehen. Ne? Dass man fordert immer so, ah, der muss mir differenzierter sein, der Charakter, da fehlt mir die Tiefe und so alles. Ne?
Muss er nicht, weil auch ja, heute Tiefe auf ja der da. Straße, ja, aber auf der Straße, wie viele sind da so, die ihr Stereotyp mögen und so leben und die sind so.
Ja, und also ich habe auch immer gesagt, ganz ehrlich, ist mit Tim fast zu brav geworden, weil da gibt's auch Situationen, die hatte ich ganz oft in meinem Leben. Da musste ich ankommen, hey, können wir nicht diskutieren, hey, lass sie doch los, hey, vertragt euch, das geht nicht. Also es gibt Situationen, wo du ganz knallhart sein musst. Und das fand ich dann auch immer so, naja, was soll er denn machen? Also einer versucht den anderen zu verprügeln, was soll er denn jetzt, also der muss ja eingreifen.
Das ist natürlich so ein Punkt, den jetzt die Altfans nicht mögen, ne? Weil das Tim, du sagst es schon, zu brav geworden ist und früher ist er keiner Rauferei aus dem Weg gegangen, ne? Und das wird ja in den neuen Folgen wenn, handelt er nur aus Notwehr, ne? Und ich weiß, es gibt zum Beispiel eine Folge so aus dem 180er-Bereich, wo einer auch hinkommt und sagt so, na los, komm, leg dich mit mir an. Und Tim dann so, ich prügel mich nicht mit dir, ich prügel mich nicht.
Ja, ich lese in der Bibel gerade. Ja,
und wenn du natürlich diese alten Folgen hörst, das ist ja ein total komplett anderer Charakter, ne? Das kann man natürlich so argumentieren, ja, andere Zeiten und der Charakter hat sich entwickelt, aber halt so diese Alteingesessenen, die sagen, nee, das ist nicht mehr mein Tim, ne, und so weiter. Und wenden sich ja dann natürlich ab, ne?
Naja, kommt drauf an, wenn er jetzt in 50 Folgen jetzt auf einmal da steht und singt so, hey, stopp, ich werde hier gemobbt, mein Niveau, dein Niveau, ja. Also dann wird's irgendwann albern.
Ja,
also,
dann, ja, aber du musst hoffe, dann diesen Spagat irgendwie.
Ja, finden. Deswegen, ich hoffe, dieser Spagat, der bleibt so, wie er jetzt ist, dass er vielleicht auch mal wieder ein bisschen, hm? Aber es darf nicht noch harmloser, nenne ich
verwässert
das
mal werden.
Das ist auch Quatsch, weil ich habe auch mal gesagt, für mich ist TKKG eigentlich eine Person mit vier Charaktereigenschaften. Es gibt den Anführer, der wirklich mutig ist. Dann gibt es den Typen, der alles weiß. Dann gibt es den lustigen Lebemann, der alles mit Humor löst. Und dann gibt es auch noch Gabi, die alles mit Charme und auch mit Aussehen teilweise lösen kann, ohne dass sie das typische Shishi-Mädchen ist. Und das will doch jeder mal haben. Jeder in seinem Leben in verschiedenen Situationen will mal was mit Charme lösen können. Will man es mit Humor lösen können? Oder will man wirklich mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, hey, bis hier noch nicht weiter? Oder weiß Antworten auf etwas? Das finde ich großartig. Also, und jeder Zuhörer kann sich dann quasi etwas daraus ziehen davon.
Ja. Sind wirklich vier Persönlichkeiten und eigentlich will jeder was davon haben. Ich glaube, da kann man wirklich von jedem sprechen.
Mhm. Das ist jetzt natürlich auch, man muss ja sagen, ich mache mit Bami noch den zentrale Podcast, wo wir viel über drei Fragezeichen sprechen. Und für ihn ist es heute auch mal was anderes, mal so über TKKG und über diese Hörspielwelt zu sprechen, ne? Also, weil wir normalerweise halt schon sehr festgefahren sind in der Welt der drei Fragezeichen. Also ich sag's mal wieder, ich finde neue TKKG-Folgen irgendwie erfrischender als jetzt so eine Drei-Fragezeichen-Folge, weil die schon sehr festgefahren sind. Da fehlen so ein bisschen die Charaktermomente. Also irgendwie, das Hörspiel fängt an, ah, da ist ein Fall, los, wir ermitteln. Aber es gibt noch so wenig Geplänkel. Und das, finde ich, macht ihr bei TKKG noch recht gut.
Also ich habe, wie gesagt, war früher ein riesen Drei-Fragezeichen-Fan. Wobei noch mehr eigentlich von Fünf Freunde. Mhm. Aber ich finde, es ist mir fast ein bisschen zu intellektuell geworden.
Ja.
Das ist so, ja, also nicht aus politischer Correctness, sondern, weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht analysiert, aber deswegen ist es so, ja, keine Ahnung, das ist nicht mein Thema.
Da gebe ich dir aber völlig recht, da rede ich jetzt wieder von den Sohn von meiner Freundin, mit denen höre ich ab und zu drei Fragezeichen und dann auch neuere Sachen. Und wenn er dann anfängt, eigentlich die Zielgruppe, wie sie die immer nennen, also der ist jetzt fast 9 und wenn er mir dann sagt, er versteht es nicht oder hat überhaupt kein Interesse mehr zuzuhören, weil das so viel Gerede ist, was kompliziert ist, wo ich mich sogar konzentrieren muss, um die Handlung zu verstehen.
Die Expositionsbombe wird gezündet.
Da ist irgendwie verfehlt so die Zielgruppe, weiß ich nicht.
Zu verkopft. Ja. Das ist zu verkopft.
Ja genau, zu verkopft. Und das ist dann das ist das Problem. Wann hörst du das denn an? Also gerne beim Einschlafen oder bei Fahrten und so weiter, wo du es nebenher hören kannst. Mhm. Aber wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, also gerade beim Einschlafen, da kannst du nicht mehr einschlafen. Das ist so, das ist schade halt einfach. Und das regt dich halt dann auf.
Oder erst recht. Erst recht, weil du weghörst.
Oder erst recht, das könnte auch sein.
Da wollte ich dich sowieso nochmal fragen. Ich weiß jetzt zum Beispiel von einem Andreas Fröhlich, dass der, das war irgendwie, als der noch zur Schule gegangen ist und drei Fragezeichen gemacht hat, irgendwie gar nicht so das Thema bei ihm in der Schule, dass irgendwie die Mitschüler gekommen sind und so gesagt haben, hey, du sprichst doch jetzt den Bob Andrews in dieser Hörspielreihe und so. Das war ihm auch unangenehm und ich glaube, er hat doch erzählt, als es so richtig durch die Decke gegangen ist, war er schon von der Schule runter.
Aber er hat schon das Omen, das Kind gesprochen.
Ja, das hat er gemacht. Ne? Und wie war das bei dir? Also du bist ja schon auch noch zur Schule gegangen, als TKKG gestartet ist.
Ja, ja.
Wurdest du bei dir angesprochen? Hast du damit vielleicht auch so ein bisschen kokettiert? Also ich könnte mir auch bei dir vorstellen, wie du so auf dem Schulhof standest und so den reizenden Mädchen so die Kassetten verteilt hast. So, hier, da mache ich mit.
Und auf Tarzan aber gezeigt hast.
Ja, genau. Ja, das war teilweise schon. Ich habe immer gesagt, wer will Willi küssen? Und dann sind natürlich einige gekommen. Nein, das war ja, als Als das rauskam, war es ja 81. Und dann, ich glaube, in der Zeit haben die Kinder nicht reingeschaut, wer es gesprochen hat. Also die haben nicht irgendwie das Cover aufgemacht und gesagt, ah, das wird von dem und dem gesprochen und so weiter. Das war damals, glaube ich, nicht. Es ist eigentlich erst das erste Mal, dass es in der, also ich war auf einigen Schulen, weil ich eine richtig fundierte Ausbildung haben wollte. Deswegen habe ich versucht, ganz viele Schulen mitzunehmen. Und es ist nur einmal quasi öffentlich gemacht worden, weil ich, das war 86 oder 87, waren wir eingeladen zur Buchmesse in Frankfurt und hatten goldene Schallplatten verliehen bekommen. Und ich musste dafür befreit werden, weil es während des Unterrichts war. Also an dem, und ich musste ja dorthin fliegen und so weiter. Und so ist es dann rausgekommen damals. Aber es war jetzt nie dann so, dass die dann, aha, ist ja Wahnsinn, ich will ein Kind von dir oder zwei. Das war nicht.
Ja, warst du denn auf so einer Schule, so wie Andreas Fröhlich hat erzählt, er war auf einer Schule, da war das so völlig normal, dass alle so Schauspieler waren. Und
ja, hier in Charlottenburg, in der Pestalozzi-Straße, glaube ich.
War das bei dir auch so, dass da alle sowas gemacht haben, oder?
Nein, gar nicht. Also es war, ich weiß nur, dass Sascha Hehn, glaube ich, auf meiner Schule war, 400 Jahre vorher. Und aber sonst war das, wobei ich sagen muss, ich war auf einem Kunstzweig. Ich war 2 Jahre auf einer Realschule mal, weil ich wieder mal vom Gymnasium geschmissen wurde. Und ich war, der einzige Zweig, den ich konnte, war, da musstest du 2 Instrumente spielen. Und das war auf der Realschule so ein Kunstzweig eben. Und da waren eben, ich glaube, Sascha Hehn war da und irgendein anderer noch vor ein paar Jahren. Aber sonst, es war jetzt nicht irgendwie, nee, es war jetzt nicht bekannt für Schauspieler oder so.
Manu, ich habe gerade ein bisschen das Problem. Wir wissen, du hast nicht mehr so viel Zeit. Mindestens noch so 20 Minuten, glaube ich. Und wir haben ja eigentlich eine Folge vorbereitet heute, ne? Und jetzt ist die Frage, man könnte da jetzt so im Schnelldurchlauf durchhetzen. Man könnte auch sagen, vielleicht holen wir das noch ein anderes Mal nach. Oder aber man sagt, du hast ja die Folge auch gehört, ne? Wir reden über Folge 35, die Nacht des Überfalls. Ja,
das fand ich eine richtig spannende Folge. Jetzt weiß ich auch die rasende Hängematte, wo das herkommt. Die habe ich mir nochmal angehört, als wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, ja, auf der Fahrt.
Vielleicht können wir das auch machen. Ich meine, ich hab ja diese Folge schon mal erschöpfend besprochen vor 3, 4 Jahren, ne? Und habe jetzt aber auch das Buch gelesen und so eine Sachen. Und wenn ich dich jetzt frage, erinnerst du dich noch an die Aufnahmen? Da wirst du sagen, ja, natürlich. was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, hier ist natürlich, macht sich sehr bemerkbar, du warst damals 16 Jahre alt, wenn man jetzt hier im Internet recherchiert.
Ach, ja? Das wollte ich gerade fragen. Ach so, 16 Jahre, krass. Boah, da war ich aber sehr jung dann, von der Stimme her.
Ja, aber das Geile ist, ich bin ja mal ganz ehrlich, früher fand ich das immer krass. Also ich mag wirklich diesen ganz jungen Willi bis Folge 32. Und ich habe dann auch immer gedacht, dann ist ja ab Folge 33 hier, wer raubte das Millionenpferd, da fängt bei dir der Stimmbruch an. Und da geht's ja schon in die Richtung so von der Stimme, wie man sie heute kennt, ne? Und ich habe immer gedacht, so der ganz alte Willi klingt anders als zu der Zeit, wo du in den Stimmbruch kommst. Aber du hast die Stimme lange gehalten auf dem Niveau. Bei Sascha hat man ja gemerkt, der ist ja relativ schnell in den Stimmbruch gekommen. Und bei dir hast du lange so diese Kinderstimme behalten.
Ja.
Aber hier, ab hier geht es los. Und wie ist es, wenn du das heute hörst? Da hast du so gedacht, so, oh Gott, mach das aus oder so. Also findest du das schrecklich oder denkst du einfach so, naja, ist ja normal, ich bin erwachsen geworden.
Also ich habe das, also früher war das furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich konnte mich gar nicht hören, immer wenn ich synchronisiert hatte. Und der Regisseur gesagt hat, du, ich spiel's dir nochmal vor, hör das an, dann weißt du, was ich meine. Sag ich, nein, ich mach das so oder so. Ich habe meine Stimme gehasst, das war furchtbar. Und jetzt, als ich die Folge eben angehört habe, das würde immer noch so drunter fallen unter die Zeit, in der ich da nicht so ganz glücklich war, fand ich es eigentlich ganz süß. Also ich habe gedacht, naja, das ist halt, ich habe gedacht, ich wäre jünger gewesen, aber 16, naja. Ich habe komplett meinen Frieden damit gemacht. Und jetzt ist meine Stimme ja nochmal anders geworden auch. Es liegt auch daran, dass ich halt gerade in den letzten Jahren sehr, sehr viel synchronisiert hatte auch. Das ist jetzt für mich okay. Und die alten Sachen, wenn ich die jetzt höre, das kann ich sehr neutral betrachten. Ja. Also, aber wie gesagt, früher war es schlimm für mich. Das ging gar nicht. Ich konnte mich auch nicht auf Anrufbeantworter hören oder sonst irgendwas.
Also hier steht zum Beispiel, das Hörspiel erschien 1984, andere Quellen sagen 1985. Wahrscheinlich war da auch immer so mehrere Monate halt dazwischen, ne, für die Aufnahmen und alles, ne?
Ja, wir hatten damals auch, glaube ich, nur 4 gemacht. Wir hatten ja Teil, also es war ja auch so, wir haben angefangen und keiner wusste, ob das ein Erfolg wird oder nicht. Das war ein neues Hörspiel, das sich durchsetzen sollte. Das Neue war halt, dass es in Deutschland mal spielt und nicht wieder irgendwo im Ausland. Und das ging dann sehr schnell ab und dann ist es wieder so ein bisschen runtergegangen. Die 90er waren, glaube ich, auch sehr schwierig dann irgendwann mal. Und es ist ja dann erst wieder richtig abgegangen ab den 2000ern, glaube ich, oder so. Und wir hatten, also die Regelmäßigkeit mit 4 Folgen ist auch noch gar nicht so viele Jahre her. Ich glaube, dann waren es mal 2 oder 3. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Und jetzt haben wir wahnsinnig viele Specials ja auch, die dann dazu kommen, ob es jetzt irgendwie so ein Kalender ist oder für irgendeine Promo wieder ein eigenes Stück, das dann ein Jahr später dann auf dem normalen Kanal erscheint. Also es ist jetzt auch sehr viel mehr zu tun natürlich auch.
Wenn du sagst, du konntest deine eigene Stimme nicht hören, wie war das denn mit Lob umzugehen in dieser Zeit? Hast du das denn ernst genommen und konntest das akzeptieren oder dachtest du so, das sagen jetzt nur, weiß ich nicht, damit ich jetzt weitermache oder damit es mir gut geht, aber die finden es gar nicht so toll?
Mich ins Bett zu bekommen, ja, das Übliche. Ja, deshalb, ja, weiß ich nicht. Ich habe nur halb zugehört irgendwie. Also das, ja, weil, also ich auch jetzt, also ich kann mich selber, glaube ich, ich kann mich selber ganz gut neutral sehen. Mhm. Also auch wenn ich jetzt Sachen anschaue oder sowas, dann sehe ich nicht mich, sondern ich sehe halt einen Schauspieler, der mir ähnlich sieht. Und kann dann auch sagen, das ist nicht so, das hat funktioniert und so. Das geht schon eigentlich auch.
Jetzt bist du natürlich so in dieser Münchner Region aktiv gewesen. Ne? Es gab ja früher dieses, es gab Berlin, es gab Hamburg, es gab München. Ne? So diese 3 Hochburgen. Ne? Heute hat es sich auch ein bisschen anders verteilt. Man hört dich ja zum Beispiel dann auch mal, wie du schon selber gesagt hast, eigentlich in der Berliner Produktion und so. Ne? Da würde mich mal interessieren, so hast du so mit Größen zusammengearbeitet, so von denen du dir was abgeguckt hast. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, einen Gerd Günther Hoffmann, den man als Sean Connery kennt oder als Captain Kirk und ja. So. Hast du den zum Beispiel mal getroffen?
Ja. Oh Gott, das war der einzige, von dem ich immer hoffte, dass er ganz viele Regieanweisungen macht, weil der einfach eine unfassbare Stimme hatte. Also es gibt 3 Leute, bei denen ich nervös war. Das war Gigi Hoffmann, das war Arne Elsholz, Thomas Danneberg und eigentlich auch beim ersten Mal Charles Rettinghaus.
Ja.
Weil das einfach so, das sind so krasse Leute einfach. Also das ist, sowas wird es auch nicht mehr geben, muss man auch dazu sagen.
Thomas, er hat uns gar nicht genannt.
Doch, Herr Thomas, dann Danneberg hat das wieder her, ne?
Ja. Das war die 2. Person dann, genau.
Ja. Ach, Danneberg auch, weil, ich meine, gut, der war ja auch so, der hat ja, was der alles weggesprochen hat, ne? Also da, wenn wir jetzt anfangen, das aufzuzählen, dann sind wir heute Abend nicht fertig, nee. Ne?
Ja, naja, unfassbar.
Aber waren das dann auch so, das waren dann so richtige Typen, oder? Also wo man bestimmt auch so, wenn du sagst, ich hatte Angst, auch Ehrfurcht hatte, was falsch zu machen, oder?
Ja, also ich meine, ein Arne Elsholz, der hat ja auf 3,5, also es ist immer Start 1, 2, 3 und auf 4 kommt das Bild. Bei 3,5 hat er dir fast einen halben neuen Satz gesagt irgendwie. Und das umzusetzen schnell, das war schon gehörig. Und dann hatte ich natürlich auch Respekt vor der Historie, was der alles gemacht hat. Also das ist ja unfassbar.
Weil du es gerade sagst, Charles Rettinghaus, ne, der hat ja auch seine Podcasts und der hatte ja auch mal hier den Engelbert von Nordhausen zu Gast. Und da haben sie auch über Arne gesprochen, ich rede schon so, als ob ich ihn kenne, ne? Hier.
Ja, Arne, ja, Arne,
wir kennen ihn, ne? Weil das ist halt immer so das Ding, wo ich so Angst habe, das entzaubert es so ein bisschen. Ich finde natürlich, ich war schon immer sehr synchronaffin, ja, schon als Kind, so Stimmen erkennen und so alles. Und dann habe ich immer Angst, wenn ich zu viel über diese Leute so Hintergründe erfahre, ne? Also, wenn man zwischen den Zeilen liest, Arne Elsholz hatte anscheinend ein Alkoholproblem. Das habe ich jetzt schon so mehr oder weniger rausgehört. Und das finde ich dann immer schade, weil das sind ja so Helden unserer Kindheit. Ne? Hier Tom Hanks und alles so eine Sachen. Ja. Deswegen, dass ich manchmal denke, ich will gar nicht so viel über diese Leute erfahren. Also so gleichzeitig ja und gleichzeitig nein. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich so eine Anekdote erzählen wollte. Also hier Charles Rettinghaus, bei dem du auch zu Gast warst und ihr seid ja auch Kumpels, so habe ich das verstanden.
Genau, wir sind eigentlich ja, sehr gut befreundet.
Genau, und ich finde seine Stimme super. Ich habe ihn bei Star Trek als Jordi LaForge geliebt und liebe ihn immer noch und ich höre ihn sehr gerne. Nur habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn ich zu viel seinen Podcast höre und er so von seiner Art und Weise kann ich manchmal nicht so umgehen, so wie er sich äußert und so, ne? Dass ich eigentlich jetzt auch aufgehört habe, seinen Podcast zu hören, weil ich will mir das nicht kaputt machen. Ich will ihn weiterhin als Synchronsprecher hören, ohne immer zu denken irgendwie, ja, aber eigentlich ist der mir nicht so super sympathisch, weißt du?
Naja, also ich bin auch grundsätzlich dafür, man muss nicht alles erzählen, man muss nicht über alles reden und man muss es auch, also das ist überhaupt das Problem, wenn du omnipräsent bist, weil irgendwann ist es halt langweilig, weil was willst du noch erzählen? Du kannst du nicht irgendwie, was Dustin Hoffmann mal gesagt hat, du musst vom Krokodil in der Badewanne erzählen. Nee, ich will ja immer ehrlich sein, alle netten Anekdoten dann auch erzählen, wenn sie nett sind. Aber wenn du das halt jede Woche irgendwie machst, ist es halt dann, ja, es ist halt schwierig, weil was soll Neues kommen? Und mit Arne, dass da so drüber gesprochen wird, das ist immer das Problem, weil intern, die ihn kennengelernt haben oder näher kennengelernt haben, es ist halt einfach so unglaubliche Geschichten, dass man ständig irgendwie lächeln oder lachen muss. Für außen wirkt es dann natürlich eher so, oh, was war denn das für ein Typ eigentlich? Aber für uns war es immer so, da sind halt Sachen passiert, das könnte keiner jetzt mehr machen. Aber mit einem Lächeln, weißt du? Und das ist schon, und was der auch geleistet hat, also das muss man schon sagen, für das deutsche Synchron.
Keine Frage.
Aber zu viel sollte man auch nicht, wie ging das auch mit anderen so, mit großen Schauspielern auch, wo ich dann gar nicht so genau wissen will, was der jetzt wieder für Probleme hat oder sonst irgendwas. Ja, das entzaubert das bisschen, da gebe ich dir schon recht, hin.
Okay, also
16 Uhr, weil ja. Wir wollen deine Stimme jetzt nicht.
Genau, also richtig, genau. Ja. Also wir würden gerne noch.
Ja, ihr seid süß.
Wir würden gerne noch ewig mit dir reden, weil es auch wirklich Spaß macht, mit dir zu quatschen. Ich würde sagen, dass wir einfach dich nochmal einladen, wenn du Bock hast, und vielleicht können wir dann doch
total
noch
eine
Folge auseinandernehmen.
Nee, total gerne, weil gerade die Folge würde ich gerne auch auseinandernehmen, weil die großartig ist und die eigentlich auch untypisch ist für die Zeit.
Dann würde ich einfach jetzt an dieser Stelle vorschlagen, wir finden nochmal zusammen, ne? Natürlich ja, nicht jetzt gleich, weil der Manu geht jetzt erstmal mit TKKG auf Tour, der ist jetzt erstmal die nächsten Wochen weg, aber das wäre natürlich super, wenn wir uns nochmal in der Konstellation zusammenfinden, sehr, sehr gerne, und dann waren auch die Notizen nicht umsonst, dann nehmen wir nochmal die Folge Die Nacht des Überfalls auseinander.
Großartig.
Genau, du schonst dich jetzt, damit du nächste Woche in der Premiere fit bist, ne? Hier, ihr seid ja in Berlin.
In Berlin, genau.
Ich habe Karten für Köln.
Na, wie schön. Dann sehen wir uns.
Vielleicht sieht man sich ja Backstage, ne? Auf dem Sektchen. Ja.
Oder zwei.
Nächstes Jahr für Zürich habe ich auch schon Karten, ne? Also lustigerweise, ich habe drei.
Jetzt hör doch auf.
Ich habe für drei Veranstaltungen Tickets, aber nicht für Berlin. Und wir leben in Berlin.
Ja, traurig, wirklich.
Irgendwas habe ich falsch gemacht, ja. Deswegen.
Ja, irgendwas, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Ja,
genau. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Wünsche dir gute Besserung und natürlich
danke euch.
Viel Spaß und viel Erfolg jetzt wenn ihr mit TKKG live geht.
Genau, eine schöne, starke, ausdrucksstarke Stimme.
Richtig.
Ich arbeite dran. Vielen Dank, ihr Lieben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, auf ganz bald.
Wunderbar. Dann
Dankeschön.
Sagen wir erstmal Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, 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 ciao.
Tschüss.
Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun.
Das geht zum Beispiel über Instagram unter die.rasende.hängematte. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas gern unterstützen würde, der oder die, schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser.
Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.